der deutschen Pfarrerschaft läuft im Augenblick eine etwas merkwürdige Diskussion, ob man nicht auch, um die Gottesdienste ein bisschen feierlicher zu machen, wieder Weihrauch gebrauchen sollte. Das würde ja auch eine Würde geben, eine ganz andere Luft. Und andere halten dagegen ganz energisch in Leserbriefstimmen, das ist eine falsche Frömmigkeit. Wir brauchen im evangelischen Gottesdienst keinen Weihrauch und keine Kerzen und keine Stolen und liturgische Gewänder. Die ganze Diskussion geht am Eigentlichen vorbei. Was macht eigentlich Frömmigkeit aus? Was ist das Wesen von Frömmigkeit? Und was gefährdet wahre, echte Frömmigkeit? Und da hinein spricht der Herr Jesus in der Bergpredigt sozusagen die wichtigsten Worte, die der Herr Jesus uns bis heute wissen lassen will. Deshalb ist uns das verlässlich bis heute überliefert. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Matthäus 6, Vers 1 steht, und in meisten Kirchen unseres Vaterlandes wird dieser Abschnitt uns heute wichtig gemacht. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt, nicht ausübt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Frömmigkeit, es gehört vor Gott, nicht vor die Leute. Vor Gott sollen wir unser Herz ausschütten, vor Gott sollen wir Erwartungen haben, was er uns geben kann, vor Gott sollen wir zu wissen begehren, wie er über uns denkt, was er für uns bereit hat. Frömmigkeit hat es mit Gott zu tun. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Übt eure Frömmigkeit nicht vor den Leuten, sondern vor Gott. Die Reformatoren haben dies Coram Deo, vor Gott, so elementar entdeckt, dass Philipp Melanchthon in dem von ihm formulierten Augsburger Bekenntnis von 1530 eigentlich in jeden Abschnitt hineingeschrieben hat, vor Gott. Vor Gott sind wir nichts als Sünder. Vor Gott entdecken wir uns in unseren Schwächen, dass wir ihm gar nicht gefallen können. Vor Gott werden wir gerecht gemacht. Das gab eine neue Unmittelbarkeit zu Gott. Es ist doch egal, was der Kaiser und Papst und der kluge Erasmus über uns denken. Ist doch egal, was die Schwätzer in den Trinkstuben von uns halten. Wichtig ist, was Gott von mir hält, was Gott für mich bereithält. Dieses Vor Gott war dem Philipp Melanchthon, der das Augsburger Bekenntnis formuliert hat, so wichtig, dass es offenbar immer wieder gebraucht hat, auch in seinen Predigten. Und dort hat ja jene Story ihren Platz, die manche von uns kennen, dass der Bürgermeister von Wittenberg mal klagend, ein bisschen spitzig, dem Melanchthon gesagt hat, ob denn das so notwendig ist, dauernd vor Gott, das haben wir jetzt eigentlich genug gehört. Und da hat Melanchthon gesagt, Sie kriegen ein Pferd von mir, wenn Sie in Vater unser sprechen und bloß an Gott denken, bloß vor Gott beten und an nichts anderes denken. Der hat seine Hände gefaltet und hat angefangen, seinen Lippen zu bewegen und hat schon nach ein paar Sätzen aufgehört und hat gesagt, ich habe verloren. Ich habe dauernd daran gedacht, ob ich auch einen Sattel dazu bekomme. Das war in Wittenberg, 1532. Aber Sie wissen doch auch, eigentlich wollen wir in den Gottesdienst kommen, um Gott zu begegnen. Eigentlich nicht. Und dann überlegen wir, sind heute zu viele moderne Lieder dran oder zu viele alte? kann durch Nichtigkeiten unser Denken abgezogen werden. Wie überkreuzen die Brüder da vorne ihre Beine, was für Socken haben sie angezogen? Der Jesus hat mal dem Petrus gesagt, du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches, nicht teuflisch. Das Menschliche, das allgemein Menschliche, was uns bewegt, was in uns gärt, das zieht uns ab vom lebendigen Gott, von der Konzentration auf Gott. Und deshalb ist es ein Mahnruf des Herrn Jesus, habt Acht auf eure Frömmigkeit, einschließlich, eigentlich heißt es Tun des Gerechten, so hat Bonhoeffer das übersetzt, dass ihr das nicht vor den Leuten tut, das Almosen geben, das Opfern, das Beten, den Gottesdienstgang, das Singen, eure ganze Frömmigkeit, da wo es uns eigentlich um Gott gehen sollte, dass wirklich dabei bleibt, dass Gott im Mittelpunkt steht. Diesen Weckruf des Herrn Jesus habe ich nötig und vielleicht Sie auch. Zwar steht als Überschrift über der Bergpredigt und als Leitlinie zum Verstehen, selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Und wir denken bei Gerechtigkeit immer, ja, die Pannen des Lebens, was wir ewig vor Gott versäumt haben, an Menschen schuldig geworden sind. Und der Herr Jesus nimmt als Konkretion unsere Frömmigkeit. Da, wo wir es ernst meinen mit Gott. Der Herr Jesus möchte nicht zuerst die Pannen aufführen und uns fertig machen. Dein Leben verdient eigentlich bloß ein mangelhaft, wenn nicht gerade ein ungenügend. So denkt mal an eure Frömmigkeit, den Gottesdienstbesuch, euer Bibellesen, euer Beten, euer Singen. Spielt da Menschliches eine Rolle oder wirklich der lebendige Gott? Der Apostel Paulus hat mal in Römer 7 gesagt, das Wesen der Sünde sei, das, was ich will, tue ich nicht. Sondern das Böse, was ich gar nicht will, das tue ich. Und deshalb erinnert der Herr Jesus uns an das Intimste, an eigentlich das, was Gott am nächsten kommt, an unsere Frömmigkeit. Tut ihr da das, was ihr wollt, oder zieht es euch ab von dem, was ihr eigentlich wollt? Wir sind ja Leute, die, wenn ich sie so wo mir sitzen sehe, kein Wässerchen trüben können. Und deshalb ist so seelsorgerlich vom Herrn Jesus, dass er an diese Stelle führt, wo wir das nicht tun, was wir eigentlich tun wollen. Dass meine Gedanken beim Beten an alles Mögliche abschweifen, wie bei keinem Telefongespräch sie abschweifen. Dass da eine erschreckliche, mangelnde Konzentration ist. Dass wir alles Mögliche versprechen bei Menschen, die zur Operation gehen, krank sind. Denke auch an dich, ja, ich bete für dich. Und wenn sie nach 14 Tagen zurückkommt, denke ich, 14 Tage lang habe ich es vergessen. Wie ist mit eurer Frömmigkeit? Tut ihr wirklich, was ihr wollt? Der Wachruf vom Herrn Jesus ist ganz wichtig. Er spricht dann vom Almosen geben, vom Opfern. Liebe Zeit, habe ich bloß 50 Markscheine heute dabei? Eigentlich so viel wollte ich nicht opfern. Warum habe ich nicht rechtzeitig mir ein paar Fünfer eingesteckt? Oder wenn ich die 5-Euro-Scheine reinstecke, hoffentlich sieht es niemand, dass ich bloß 5 Euro reinstecke. Tut es nicht vor den Menschen. Und wenn ich einen höheren Schein reinstecke, hoffentlich sehen sie auch, dass man mehr geben kann. Es geht schon beim Almosengeben los, beim Gottesdienstbesuch. Sehen es die Leute, dass ich hingehe? Bin ich im Gottesdienst, weil ich denke, was sagen auch Meyers und Müllers, wenn ich nicht da bin? Die schauen doch drauf, ob ich da bin. Gell? Tue ich es unter Menschenwillen oder weil ich Gott begegnen will? Der Herr Jesus nimmt uns nicht bei penetranten Sünden, sondern er redet als Seelsorger vom Heiligsten, von der Frömmigkeit und macht deutlich, ihr braucht mich doch, den Erlöser. Der Apostel Paulus sagt gerade da, wo es darum geht, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wir brauchen den Erlöser Jesus viel elementarer, als wir immer wieder annehmen. Ist normal, dass wir so angewiesen sind auf den Erlöser, oder ist unnormal? Müssten wir nicht längst weitergekommen sein? Lasse mich einfach gestehen, ich habe mir es auch so vorgestellt, wenn ich älter werde, werde ich gelassener, werde ich geheiligter, werde ich gebremster in meinen unklugen Emotionen. Aber es ist leider nichts. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe als 16- und 17-jähriger Mitarbeiter der Jugendarbeit verlangender, interessierter, engagierter meine tägliche Bibellese gelesen als heute. Heute haut es mich irgendwo immer wieder hinaus und das kenne ich schon lange und bin schon auf der nächsten Seite. Was habe ich eigentlich gelesen? Und beim Gebet bewegt mich so viel von dem, was ich in der Weltgeschichte erlebt habe und täglich sehe, dass irgendwie die Konzentration beim Beten lang nicht mehr so da ist wie früher. Ich wollte doch um Jesus kreisen in meinem Leben und jetzt eiert dieses kreisende Rad immer. Ich brauche den Herrn Jesus viel mehr, als ich mir das vorgestellt habe, je älter ich werde. Ich bin nicht heiliger geworden, nicht vollkommen, sondern bedürftiger für Jesus. Und deshalb bin ich so froh, immer wieder an dem Wort, das hier oft bei uns aufklingt, dass wir verwandelt werden in das Bild des Herrn Jesus von einer Herrlichkeit zur anderen. So wie das Volk Israel in der Wüste, im Hunger, am einen Tag das Manna bekam zum Essen und dann, wenn die Krüge leer waren, am nächsten Tag wieder gefüllt wurden. So ist bei der Herrlichkeit, die der Herr Jesus mir gewährt, dass ich einmal riesenbedürftig bin und zum anderen erlebe, dass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfüllt. Das ist deine Herrlichkeit. Von einer Herrlichkeit zur anderen, bis wir es einmal erleben, dass wir vor ihm sein werden, ewig. Dazu sind wir berufen. Aus aller Armut herauszukommen und zu erfahren, selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Es ist ein Wunder, wenn der Herr Jesus mich nicht zurücklässt in meinen Armseligkeiten, auch meiner Frömmigkeit, meiner religiösen Sitte, meiner geistlichen Praxis. Wenn er mich herauslöst aus dem Drahtverhau des Menschlichen, dass ich immer wieder an Menschliches denke, an Menschliches gebunden bin. Aber der Herr Jesus will uns nicht nur wecken, sondern er will dazu helfen, dass wir wirklich vor Gott leben können. Vor einer Woche sind wir von unserer schönen Flussreise zurückgekommen. Ich hatte immer gehofft, ich könne in Regensburg diese Statue sehen, die unser schwäbischer Bildhauer Dannecker geschaffen hat, von der ich schon manchmal erzählt habe. Dass Dannecker eine Jesusstatue geschaffen hat, wo er mit der einen Hand ganz tief nach unten greift, wie wenn er einen Menschen retten wollte, die andere nach oben streckt, zum Vater. So wie Jesus sagt, der Vater, der in das Verborgene sieht, dein Vater, der auch das Bestgemeinte sieht, auch wenn es andere Leute nicht sehen. Ich will dich vor Gott bringen. Darauf ist Jesus aus, dass wir wirklich Gott leben können. Dass wir herauskommen aus den Niederungen, dass wir dauernd fragen, wie kann ich es den anderen Menschen beweisen, dass ich wirklich Christ sein will? Dass ich mir mein Christsein etwas kosten lasse? Muss ich noch mehr Einsatz bringen, mehr opfern? mehr auf andere Leute zugehen? Muss ich noch mehr rotieren, damit es die anderen Menschen begreifen? Es geht mir wirklich um den Glauben. Ach, ihr dürft vor Gott leben. Dein Vater, der das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Die Christenheit ist heute so drauf fixiert, auf die Frage, was müssen wir tun an sozialem, an Bildungsangeboten, damit wir das Wohlwollen der Menschen erreichen. Tut's nicht vor den Leuten. Ihr dürft durchaus sagen, was ihr tut, aber nicht abhängig werden vom Urteil der Menschen, dass ihr giert danach, was die Menschen sagen. Aha, jetzt ist gut mit den Christen. Endlich haben sie es gepackt, was wichtig ist. Wir haben vorher in der Schriftlesung vielleicht befremdlich die beiden kurzen Worte gehört, dass Gott zu dem von ihm erwählten Abraham zwei Worte gesagt hat. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich gebe die richtige Belohnung. Und es geht um Frömmigkeit. Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Vor ihm. Dass der Abraham dann das beste Weideland seinem Neffen Lot überlassen hat, darüber haben sicher manche den Kopf geschüttelt, wie kann man so blöde sein. Das konnte er nicht erklären. Er konnte auch nicht erklären, warum er fürbittend eintritt für das gottlose Sodom und Gomorra. Menschlich gesehen hat er keine Meriten davon gehabt. Aber Gott hat ihn zum Gesegneten gemacht, dessen Segen durchgeht, dass der Segen Abrahams bis zu uns heute kommt. Der Jesus will uns zu einem gesegneten Leben helfen, nicht vor den Leuten. Vielleicht ist das die Not der heutigen Christenheit, dass wir viel zu viel gieren nach einem positiven Urteil unserer Mitmenschen. Dass dann Jesus sagt, dann haben sie ihren Lohn schon gehabt. Wie anders könnte der Segen Gottes im kleinen, verborgenen Tun der Christen sein, wenn wir es ihm tun würden. Der Jesus will uns zu einem gesegneten Leben helfen, heraus aus dem Gischtschaum menschlicher Erwartungen, was die von uns, von den Christen erwarten. Er will uns heraushelfen, erst recht aus dem Gifthauch der Kritik, der uns manchmal auch aus den Medien hämisch entgegenschlägt, dass wir unabhängig werden davon, dass das an uns abprallt. Wir das hören, wandle vor mir. Mir kommt es darauf an, was mein Gott über mich denkt. Wie er mich Schwachen vor sich gelten lässt. Was er mir zuteilt an Aufgaben. Er kann mich freimachen von der Sucht, Lob von Menschen zu bekommen, Anerkennung von Menschen und verlangend machen allein nach der Ehre, die Gott geben kann. Also Herr Jesus will uns heraushelfen, dass wir es vor den Menschen tun, Menschliches so wichtig ansehen. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Herr Jesus will, dass wir einen Lohn beim Vater im Himmel haben. Und damit wird unser Blick gerichtet auf das wahrhaft Kommende. Was wird das einmal sein? Wenn der Herr Jesus über den Leuten, die zu ihm gehören, sagen wird, recht so. Meine Tochter, mein Sohn, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das wird der Lohn sein, nicht himmlische Meriten, Anerkennungsbeträge, die uns ausgezahlt werden, sondern dass wir als Facharbeiter ewig anerkannt werden. Du hast dich bewährt in dieser Welt, dass du mir dienen wolltest. Und dann gilt, sie werden vor Gott, vor seinem Thron leben und werden ihm dienen, Tag und Nacht. Oetinger hat davon gesprochen, unser schwäbischer geistlicher Vater. Wir sind berufen zur priesterlichen Aufwartung vor dem Thron Gottes. Der Lohn im Himmel, dass Gott uns ewig brauchen kann in dem, was wir üben. Luther hat es übersetzend so formuliert, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten. Er meint ausübt. Aber es ist zugleich eine Vorübung, ein Training, dass wir einmal recht ewig vor Gott dienen können. Da werden Aspekte aufgerissen, die wir noch mit unserem Verstand gar nicht fassen können. Königliche, priesterliche Aufwartung vor Gott. Dass Gott sein strahlendes Angesicht auf uns richtet und sich bloß noch über uns freuen kann. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Das ist ja nicht bloß ein Aufruf. Sondern wenn Jesus einen Aufruf macht, dann stecken seine ganzen Möglichkeiten dahinter. Dass er uns frei macht von dem, was uns menschlich abhalten will, an menschlichen Gedanken, am Singen des Nebenmanns, am Räuspern der Nebenfrau neben mir, an Melodien. Und warum so lang die Predigt, warum so kurz und warum ich im Saal nicht noch mehr wunderbare Fenster, lauter menschliche Gedanken, sondern allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade, dass wir, die wir so viel Menschliches erleben dürfen, in seiner Gegenwart leben dürfen, hier im Gottesdienst und zu Hause, wenn wir unsere Hände falten. Lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken, alles in uns schweige und vor dir sich neige. Jetzt sind wir gespannt, wie das wahr wird bei uns. Amen.